So, das ist meine letzte Predigt. Also vor den Ferien. Heute Mittag habe ich Urlaub. Gebet. Hermann Heinrich Grafe, der Gründer dieser Gemeinde, schrieb sinngemäß am 31.01.1857 in sein Tagebuch Folgendes: Ein Mensch, der nicht mit dem Herzen betet, kann unmöglich ein Christ sein. Genauso wenig wie ein Mensch ohne Luft atmen und ohne zu atmen leben kann. Wer aus Gott geboren ist, will auch Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese Gemeinschaft findet der Mensch im Gebet. Und im Gebet findet die Gemeinschaft mit Gott ihre Nahrung. Und die Nahrung für das Gebet ist die Gemeinschaft mit Gott. Betest du wirklich? Soweit Hermann Heinrich Grafe. Und Heinrich Neviant, der erste Pastor dieser Gemeinde, hat in einer Predigt 1883 Folgendes gesagt: Man hat das Gebet nicht zu Unrecht das Atemholen der Seele genannt. In der Tat, so ist es. Ein toter Mensch atmet nicht mehr. Vielleicht sieht er noch so aus, als ob das Leben noch nicht entflohen wäre, aber der Anblick täuscht. So und nicht anders ist es mit dem geistlich toten Menschen. Er kann in gewissen Fällen äußerlich gesehen den Eindruck machen, als ob er lebe, aber wenn er keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, keinen Verkehr mit ihm hat, so ist er tot. Betest du? Kannst du beten? Ich frage dich nicht, ob du Worte vor Gott aussprechen kannst. Es gibt sogar Leute, die haben eine bestimmte Übung erlangt, schön zu beten, lang zu beten, aber ihr Herz empfindet nichts davon. Wo aber der Geist Gottes sein Werk in einem Herzen beginnt, da fängt der Mensch an zu beten. Das finde ich einen schönen Satz. Wo der Geist Gottes sein Werk in einem Herzen beginnt, da fängt der Mensch an zu beten. Das macht deutlich, dass die Entwicklung dieser freien evangelischen Gemeinde und des Bundes freier evangelischer Gemeinden, auch der Allianzmission, mit der wir ja verbunden sind, angefangen haben mit einer Art Gebetsbewegung. Das war immer so die Wurzel der Entwicklung von dem, was danach kam. Also Gebet ist offensichtlich schon von Gründung an ein ganz wichtiger Aspekt des Gemeindelebens gewesen. Deswegen soll es heute auch nochmal um das gemeinsame Gebet gehen, so wie letzte Woche. Ich weiß von der Bundesleitung des Bundes freier evangelischer Gemeinden, dass die mindestens einmal, meistens zweimal im Jahr Gebetsklausuren machen. Die treffen sich ein Wochenende lang, um miteinander zu beten und auf Gott zu hören, wie denn so der Bund sich weiterentwickeln soll. Da denken die sich nicht nur einfach strategisch aus, sondern das sind Erfahrungen und Informationen, die sie hoffentlich im Gebet gemeinsam vor Gott bekommen. Entschuldigung. Nun schickt uns ja Jesus in unsere Abstellkammer, ne, im Zusammenhang mit dem Vater unser, sagt er, geh in dein Kämmerlein. Wir sollen also alleine mit Gott sein, einerseits. Andererseits, der nächste Satz danach ist, dass er uns das Vater unser beibringt. Und das Vater unser ist ja ein Gemeinschaftsgebet. Das ist ja ein Vater unser und nicht ein Vater meiner. Es ist also offensichtlich ein Gemeinschaftsgebet und wir beten das ja auch oft gemeinsam. Ist das nicht merkwürdig, dass er uns einerseits ins stille Kämmerlein schickt, damit wir da im Stillen, im Geheimen vor Gott sind und Gott in diese Stille und Geheime hineinsieht, einerseits, andererseits sagt er dann, ja, Vater unser, ein Gemeinschaftsgebet. Ist das nicht merkwürdig? Ich denke, nein. Denn Jesus, würde ich mal behaupten, weist uns damit darauf hin, dass das einsame Gebet vor Gott allein in der Abstellkammer und das gemeinsame Gebet zusammen, das gehört beides zum Christenleben dazu. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Wieder Hermann Heinrich Grafe, diesmal von 1859. Manche sagen, das einsame Gebet ist besser, weil man da nicht von den anderen beurteilt wird. Manche sagen, das öffentliche Gebet ist gut, weil man dann erkennt, was für Christen die Beter sind. Manch ehrlicher Mensch traut sich nicht, öffentlich zu beten. Er hat Sorge, dass andere ihn verurteilen. Die einen wollen nicht zeigen, was sie sind, darum schweigen sie. Die anderen wollen zeigen, was sie nicht sind, darum beten sie laut. Soweit Grafe. Das heißt also, Gebet ist schon eine Sache, da müssen wir uns ehrlich machen. Egal, ob wir im Stillen alleine für uns beten oder in der Gemeinschaft laut beten, weil Jesus Christus uns ja bis in die tiefsten Tiefen unserer Seele, unserer Psyche, unserer Persönlichkeit kennt, darum hat es überhaupt keinen Zweck, da irgendwas vorzuheucheln oder irgendeine Show zu machen. Wenn wir nicht ehrlich das beten, was aus unserem Herzen oder in unserem Herzen ist, dann ist es egal, ob wir in der stillen Kammer sind oder ob wir öffentlich miteinander beten, es ist dann kein Gebet mehr, das ist nur eine fromme Show und Jesus weiß das. Deswegen, eine fromme Show zu machen, klingt nach außen gut, ist aber dann kein Gebet mehr. Gebet wird dann, weil Jesus weiß, dass wir eine fromme Show machen, Gebet wird dann quasi zur Lüge. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Wir sollten nicht versuchen, den anderen zu zeigen, was für tolle, fromme, lange Sätze wir reden können und dass wir unsere Bibel gelesen haben und vielleicht im Gebet dann auch noch öffentlich die Predigt widerlegen und so. Gibt's alles. Ich hatte ja mal erzählt, dass der Heilige Geist oder Jesus mich in besonderen Situationen anspricht. Und das hatte ich dann erwähnt, dass er das in diesem frechen Ruhrpott-Slang macht, in dem ich aufgewachsen bin. Und wenn ich so in meinem stillen Kämmerlein bin, dann rede ich auch so mit ihm. So, das ist einfach, weil das sehr mit, das ist einfach zu persönlich, als so, deswegen muss ich dazu machen. Wenn ich jetzt hier in Gebetsgemeinschaften bete oder hier im Gottesdienst auch von der Kanzel, werde ich das natürlich nicht in dieser Sprache tun. Das würde eure Ohren beleidigen. Sondern ich mache das in der Sprache, in so ein bisschen pastoralen Ton natürlich, aber ich hoffe, dass ihr doch merkt, dass das Gebete sind, die aus meinem Herzen kommen. Das heißt, wenn ich öffentlich bete, passe ich schon so ein bisschen meinen Stil an, aber dennoch sage ich das, was in meinem Herzen kommt. Und meine Gebetssprache ist öffentlich etwas anderes als so im Privaten. Ich denke aber, ich hoffe, dass ihr merkt, dass meine Gebete aus dem Herzen kommen und nicht irgendwie nur eine fromme Show sind. Mal ein Tipp. Zum einen, wenn du mich gefragt hättest, wann betest du denn, dann sage ich eigentlich immer. Hatten wir noch drüber gesprochen. Ja? Also ich habe die Zeiten, wo ich mich zurückziehe und so, aber wenn ich dann so normal durch den Alltag gehe, dann denke ich halt schon dran, also Gott ist ja die ganze Zeit bei mir, also kann ich auch die ganze Zeit mit ihm reden. Es ist also so eine permanente Sache, mal intensiver, mal weniger intensiv. Also beten geht immer, mach das mal, als wenn du so einen neben dir herlaufen hast. Das ist immer ganz lustig. Aber so ein Tipp für die Gebetsgemeinschaft, wenn du überlegst, ob du in einer Gebetsgemeinschaft laut beten willst, dann frage Jesus, was du beten sollst. Manchmal weiß man das ja nicht, ist ja auch dann vielleicht aufregend, wenn man das nicht gewohnt ist, so in der Öffentlichkeit zu reden und Gebet ist ja auch was Persönliches. Frag Jesus, was du beten sollst. Der Apostel Paulus schreibt, wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen sollen. Aber der Heilige Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und das geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen sind. Also, Gott weiß, wie wir zu beten haben. Der Heilige Geist kann uns das schon sagen. Also, frag den Heiligen Geist. Und wenn der nichts sagt, ja, dann schweigst du halt auch. Ich entdecke je und dann, dass einige Geschwister von uns sich nicht trauen, in der Gebetsgemeinschaft laut zu beten, weil sie vielleicht Sorge haben, das könnten sie nicht richtig machen oder die nicht die richtigen Worte finden oder so, oder das klingt dann nicht fromm genug. Aber sei getrost, du brauchst keine Show machen. Bete das, was dir im Herzen ist. Und was dann da rauskommt, ist richtig. Egal, ob irgendwem die Worte passen könnten oder ob das super fromm klingt. Rede, wie dir das im Herzen ist. Dann gilt auch das, was Heinrich Neviant gepredigt hat. Wo der Geist Gottes sein Werk in einem Herzen beginnt, da fängt der Mensch an zu beten. Und manchmal betet er auch laut in der Gebetsgemeinschaft. Deswegen nur Mut, lass uns teilhaben an deiner Gottesbeziehung. Durch Jesus Christus sind wir ja Familienmitglieder und gehören durch Gott, auch durch Jesus Christus auch zu unserem Vater im Himmel. Also beten wir auch und reden miteinander, wie die Jünger vom Abendmahl, vor dem letzten Abendmahl auch miteinander geredet haben. Und das waren ja nicht nur einfache Gespräche. Jetzt ein Bericht wieder aus der Mission, und zwar von Merdad. Der hat das 2024 berichtet und der ist für die Allianz, für unsere Allianzmission unterwegs, unter Muslimen in Deutschland. Mal noch ein Hinweis auf die Allianzmission: die haben den Inchil-Fonds. Inchil, habe ich das richtig ausgedrückt? Ist, glaube ich, arabisch für Evangelium, richtig? Inchil? Inchil, gut. Und die haben so einen Fonds, die Allianzmission, wo sie Mission unter Muslimen in Deutschland mit unterstützen. Also könnt ihr mal auf die Internetseite gehen, das werdet ihr ganz leicht finden. So, und der Merdad berichtet Folgendes. Sekunde, neues Blatt. Er war wegen seines christlichen Glaubens in Iran inhaftiert worden unter harten Bedingungen und das war eine harte psychische Belastung, weil er auch keine Kontakte mehr nach außen hatte. Er wusste nicht, wie es mit seiner Familie ist und so. Und wahnsinnig viel Stress und er kämpfte nicht nur um seine körperliche Gesundheit, sondern auch um seine psychische und seelische Gesundheit. Also gut, sein Glaube geriet ins Wanken. Und er war richtig tief verzweifelt, das setzte sich in seiner Seele fest. Nun wusste er ja, wenn er da Christ ist und auch über seinen christlichen Glauben redet, dann ist Verfolgung und Leid wahrscheinlich auch ein Teil seines Lebens. Aber jetzt saß er da im Gefängnis und fragte Gott immer, warum? 3 Monate lang hat er gebetet, Herr, ich habe mein Leben dem Dienst an deinem Königreich und an den Christen in unserem Land gewidmet, warum ist mir das passiert? Er war ganz verzweifelt, er wurde immer verwirrter, sagt er, und immer ratloser. Und dann, mitten in dieser tiefen Dunkelheit, passierte ein Wunder. Nämlich, nach 5 Monaten überkam ihn plötzlich ein tiefer innerer Frieden. Und das Verlangen, Gott wieder zu dienen und das Evangelium zu predigen, das machte ihn wieder lebendig. Und dann stellte sich später heraus, dass Christen in aller Welt von seinem Fall gehört hatten und angefangen hatten zu beten und ganz besonders Christen in Südafrika. So. Und Gott hatte eine Gruppe von 5 Christen aus Kapstadt berufen, in den Iran zu kommen, sich vor das Gefängnis zu stellen und für ihn zu beten. Um seine geistliche Gesundheit, um die Freilassung und so. Die haben sich also in diese Gefahr begeben, um für mehr dazu beten, um geistliche Stärkung und Freilassung. So. Das hat jetzt seine äußere Situation erstmal überhaupt nicht verändert. Der saß immer noch im Gefängnis, aber er sagt, er spürte wieder Hoffnung und hatte Frieden im Geist. Und er hatte die Gewissheit, dass Gott bei ihm ist, auch in dieser dunklen Zeit. Und er sagt deswegen folgenden Satz, das finde ich auch sehr gut zu sagen. Merdad sagt, Gebet ist eine transformative Kraft. In dem Zusammenhang ist Fürbittengebet für jemand anderes eine transformative Kraft. Es verändert nicht immer unsere Umstände, aber es verändert uns. Ein paar Tage später erlebte Merdad das nächste Wunder. Da war ein Serienmörder, der auf seine Hinrichtung wartete und der bat Merdad, ihm vom Jesus zu erzählen. Irgendwie hatte der rausgekriegt, dass der Merdad Christ ist. Merdad schrieb dann ihm jeden Tag einen Bibelvers auf und irgendwann bat er Merdad, für ihn zu beten. Und dann kam der Serienmörder in den Glauben an Jesus Christus. Er wusste, er wird nicht mehr lange leben, deswegen hat er Merdad gebeten, falls er freikommen sollte, sollte er seine Frau kontaktieren und in sie in seinem Namen um Vergebung bitten. Er wollte Frieden mit seinem Leben machen. Dann kam das nächste Wunder. Überraschend wurde Merda zur Gefängnisverwaltung gerufen und man teilte ihm mit, dass er bald freigelassen würde. Einfach so, ohne Begründung. Nur so. Merdad ist fest davon überzeugt, dass die Gebete der Christen in aller Welt und ganz besonders die Gebete der Christen aus Südafrika diese Wunder bewirkt haben. Merkt ihr die Verbindung zu der Geschichte in der Apostelgeschichte, die wir gerade gehört haben? Da hat dann zwar nicht jemand vor der Tür gestanden und ist nicht reingelassen worden, aber und von Engeln ist ja auch nicht die Rede, aber da passiert was, da bewegt sich was durch Gebet. Gott hat erst seine psychische und geistliche Gesundheit wiederhergestellt und ihn dann wieder dafür gesorgt, dass er in Freiheit kam. Das heißt, Gebet ist eine transformative Kraft. Es verändert nicht immer unsere Umstände, aber es verändert uns. Es gibt uns die Stärke, Herausforderungen zu meistern. Es gibt uns die Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Und es gibt uns den Mut, weiterzumachen, selbst wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Das heißt, der Kraft des Gebetes zu vertrauen, ist kein vergebliches Vertrauen. Amen.